Hey Genie, schmeiß den Fluxkompensator an. Wir beschleunigen auf 88 Meilen die Stunde und du bringst uns zurück in die Zukunft. Denn heute geht's um die Zukunft der Zeitreise. Mach uns mal ein Gedankenexperiment fertig.
Stell dir vor, du bist Chefhistoriker des Weltenarchivs. Du schreibst an deiner Festrede 100 Jahre vollständig präzise Geschichtsschreibung. Ein Jahrhundert ohne Deutung, ohne Streit. Die Vergangenheit gilt als geklärt. Ein nanometergenaues Netz aus Sensoren hat ein universales Weltgedächtnis geschaffen. Temperatur, Feuchtigkeit, Bewegung, Finanztransaktion, Serverzugriffe, Körpersignale. Geschichte entsteht nicht mehr aus Quellen, sondern aus Daten. Die richtige Frage genügt. Dein Archiv kann diese Daten nicht nur auswerten, es kann sie betreten. Deine Mitarbeitenden reisen in die Vergangenheit, rekonstruiert aus Datenspuren. Nicht frei, nicht gestaltend. Sie bewegen sich durch historische Situationen wie durch konservierte Räume. Unsichtbar, stumm, beobachtend. Sie kehren zurück mit Beweisen, die nicht widerlegt werden können. Der jüngste Erfolg hat weltweit Aufmerksamkeit erregt. Jahrelang galt ein Finanzkonstrukt als Grauzone. Steuererstattungen wurden mehrfach ausgezahlt, ohne dass je Steuern gezahlt worden waren. Milliarden verschwanden. Niemand wollte gewusst haben, wie das möglich war. Dein Team hat es herausgefunden per Zeitreise. Sie standen in Konferenzräumen, sahen nervöse Bewegungen, hörten das Rascheln von Papieren. Den eindeutigen Beweis fanden sie am Ende nicht in Aussagen, sondern durch die intelligente Analyse unabhängiger Datenspuren. Dein Tisch vibriert, eine interne Meldung. Priorität, rot. Du öffnest sie. Ein externer Zugriff auf das Rekonstruktionssystem, nicht autorisiert. Du starrst auf die Anzeige. Das ist noch nie passiert. Das darf nicht passieren. Du liest. Ziel: Universitätsklinikum, Freiburg Station, Palliativmedizin. 17. März 2038, 22:14 Uhr, ein Todeszeitpunkt. Die Anfrage ist privat initiiert. Es gibt kein Verfahren und keinen öffentlichen Zweck. Jemand will wissen, was in den letzten Minuten passiert ist. Mit zitternden Händen öffnest du den Datenstrom. Ein Krankenzimmer taucht auf. Das Licht ist gedämpft. Ein Monitor zeigt eine schwache, sehr schwache Herzfrequenz. Im Bett. Karl Brenner, 68. Herzversagen. Neben ihm sitzt seine Frau und hält seine Hand. Dann passiert es. Der Sterbende bewegt die Finger. Seine Frau beugt sich vor, sie sagt:
Ich bin da.
Er öffnet kurz die Augen. Dann formt er ein Wort. Zu spät. Und plötzlich merkst du, es ist noch jemand im Raum. Jemand, der nicht hierhin gehört. Du suchst den Raum ab. Am Rand, zwischen Tür und Wand, das ist keine Reflexion. Das ist ein Beobachter, keine Spur im Datensatz. Er gehört nicht hierher. Du musst schnell handeln und während du dein Team anrufst, gehen dir all die Anfragen durch den Kopf. Es werden immer mehr. Ein Mann will Gewissheit über eine Ehe. Eine Familie sucht ein Testament. Ein junger Mann in schwarzen Stiefeln und Bomberjacke stand auch schon vor deinem Büro. Du lehnst bisher immer ab. Dein Weltenarchiv ist Welterbe, Allgemeingut, Instrument einer gerechteren Gesellschaft und nicht für Privatzwecke gedacht. Doch du weißt, dass andere Archive anders entscheiden. Dass Zeitreisen nicht nur Wahrheit liefern, sondern Geschäftsmodelle sind. 100 Jahre präzise Geschichtsschreibung. Ja, es geht um Wahrheit. Aber auch darum, wer Zugang zu ihr hat.
Ja, heute steigen wir mal auf eine Metaebene höher und zwar geht es heute um das Thema Zeitreisen. Out of Time, da beschäftigen wir uns ja eigentlich in jeder Folge mit der Zukunft. Heute wollen wir uns der Frage widmen, wie sieht es denn mit dem Thema der Zeitreise aus? Ist es möglich, in die Zukunft zu reisen oder in die Vergangenheit? Und wir haben heute tatsächlich uns tatkräftige Verstärkung geholt mit Jochen Viehhoff, der ja schon mal bei uns zu Gast war, Direktor des Heinz-Nixdorf-Museumsforums in Paderborn. Und wie immer mit dabei natürlich auch Roman Dumitrescu. Mein Name ist Tommy Falkowski, ich bin Zeitdieb am Fraunhofer IEM. Roman Dumitrescu ist eher der Timekeeper und für das geballte Wissen heute zuständig ist Jochen Viehhoff mit dabei.
Ja, super, hallo. Super Jochen, hallo Tommy.
Ja,
wir sind ja hier auch in, ich sag jetzt mal, in deinem Museum im Heinz-Nixdorf Museumsforum, das weltgrößte Computermuseum. Und hinter uns sehen wir es auch. Das Thema Zeitreise spielt heute auch und auch gerade offensichtlich auch bei dir im Museum eine Rolle. Der DeLorean hinter uns, die Ikone schlechthin, die Zeitreisemaschine, die ich zumindest, die mir sofort einfällt, weil natürlich diese großer Fan dieser Filme sind, die uns ja auch in diesem Podcast tatsächlich sehr stark inspiriert haben. Aber das Thema Zeitreise und Computer, wie passt das denn eigentlich zusammen und wieso steht der DeLorean jetzt hier?
Ja, erstmal nochmal ganz herzlichen Dank, dass ich wieder hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Ja, warum ist er hier gelandet, der DeLorean? Das ist jetzt auch schon ein paar Wochen her. Da gibt es eine ganz einfache Geschichte. Wir beschäftigen uns nämlich in diesem Jahr mit einer eigenen Ausstellung über das Thema Zeit. Und wir dachten dann als Appetizer quasi, um auf das Thema schon mal prominent aufmerksam zu machen, greifen wir mal auch die Zeitreise auf. Ja, und dann haben wir uns den DeLorean ausgeliehen und der kommt auch ziemlich gut an hier im Foyer, stimmt auf das Thema ein, hat eine tolle Geschichte, ein schönes Storytelling und ist einfach eine gute Appetizer für unsere Ausstellung, die bald beginnt.
Da müsst du uns beide nicht überzeugen, wie das steht auf dem DeLorean. Ich muss auch sagen, wir hatten ja schon ab und zu auch schon DeLorean da im Rahmen des Podcasts. Wir hatten auch bei unserem letzten Live-Podcast hier den DeLorean da und ich kriege dann immer wieder, werde ich angesprochen von meinen Nachbarn und von Freunden, wann können wir denn mal im DeLorean reinsitzen? Dann habe ich gesagt, ihr fahrt doch mal beim H&F vorbei. Dürfen nicht rein, aber man darf sich zumindest da vorstellen, schöne Fotos machen. Ich glaube, da habe ich schon einige bei Instagram mittlerweile gesehen. Und ich glaube, jetzt freuen wir uns auch auf die Ausstellung. Wann geht's denn los?
Ja, genau. Ich wollte ein paar Informationen zu der Ausstellung hier auch nochmal eben vorab schicken. Der Titel ist Der Uhr auf der Spur. Passt natürlich sehr, sehr gut. Wird gezeigt hier vom 10. Mai diesen Jahres tatsächlich bis zum 30. Mai, also über ein Jahr lang. Ja. Und es ist eine Zusammenarbeit und eine Leihgabe von dem Reis-Engelhorn-Museum in Mannheim und dem Grazer Kindermuseum in Österreich, gefördert von der Klaus-Tschirra-Stiftung. Es ist also eine Leihausstellung, die wir haben, aber das Thema Zeit passt natürlich super gut zum Computer. Mhm. Für uns war es aber eben wichtig, dass wir auch mal ein ganz familientaugliches Format, also wir adressieren diese Ausstellung ganz gezielt an Kinder im Kita-, Vorschul-, Grundschulalter und an die Familien. Und die Idee ist eigentlich, dass man so einen selbstbestimmten Zugang hat, dass man selber erforschen kann. Was sind die Themen, die man in dieser Ausstellung dann erleben kann? Ja, für die 3- bis 7-Jährige geht es um die Fragen, die wir ja auch gleich ein bisschen aufgreifen wollen. Rhythmus, Geduld, Veränderung. Wie verändert sich meine Welt mit der Zeit? Und für die etwas Älteren, da geht es dann mehr um die Physik, Entdeckungsreise durch die Physik, Mathematik, Biologie, Weltall, Urwald. Also all da, wo die Zeit eine unheimlich wichtige Rolle spielt, was wir ja auch heute besprechen wollen. Und ich habe mir hier nochmal die Kernbotschaft auch aufgeschrieben. Ja, der Uhr auf der Spur ist also keine fertige Antwort auf die Frage, was ist Zeit, sondern wir möchten den Kindern ermöglichen, ihre eigenen Antworten in einer großen Ausstellung zu finden. Und das wird super spannend. Ist es kindergerecht? Ist es spannend? Und ja, einfach entdecken, was interessiert mich am Phänomen Zeit? Wo will ich vielleicht mehr lernen? Was verwundert mich? Was kannte ich schon? Und das ist so das Konzept da.
Also so der Aufruf kommt nach Paderborn im nächsten Jahr. Oder in den nächsten 12 Monaten, schaut euch die Ausstellung an. Wenn du in die Zukunft oder Vergangenheit reisen würdest und könntest, wir werden heute darüber sprechen, ob es geht oder nicht geht, oder was geht oder was nicht geht, aber wo würdest du denn hinreisen?
Ja, die Frage habe ich natürlich erwartet und ich finde sie unheimlich schwer. Und ich habe tatsächlich auch mit vielen Bekannten, Freunden auch gesprochen, weil ich mir selber nicht unsicher war. Also ich war mir relativ schnell sicher, Zukunft ist mir zu anstrengend. Also ich finde es ja jetzt schon, wenn man irgendwie so auf die 60 zugeht, ist es ja schon so mühsam mit dieser ganzen Technikwelt auch sich zurechtzufinden. Also die Vorstellung, nochmal 100 Jahre in die Zukunft zu reisen, fand ich zu anstrengend. Und klar, diese Reise zurück in die Vergangenheit, da hat man dann eher so diese persönliche Schiene, will man nochmal jemanden treffen oder was interessiert einen. Und ich bin letztlich dann auf ein Zeitalter gestoßen, weil das wirklich so ein großes Rätsel ist und ich würde es echt gerne wissen. Ich wäre gerne für eine Woche so Bauleiter bei den Pyramiden in Ägypten, 2500, 2700, um einfach mir eine Woche quasi auch aus der Distanz anzugucken, Himmel, wie haben die das gemacht?
Ja. Schöne Geschichtsreise eigentlich. Tommy, wie sieht es bei dir aus?
Hat die Frage tatsächlich auch vor einiger Zeit schon mal beantwortet, weil mir die jemand gestellt hatte. Und bei mir ist es, glaube ich, relativ langweilig. Also ich habe mir überlegt, ich würde tatsächlich so 60er, 70er Jahre, also noch vor meiner Geburt schon, aber eine Zeit, über die man ja eigentlich schon Informationen hat. Und ich würde ganz viele Konzerte besuchen. Also sowas wie Led Zeppelin beispielsweise. Da hätte ich schon sehr viel Lust drauf. Ist vielleicht jetzt langweiliger als das mit den Pyramiden. Ne? Das finde ich schon sehr beeindruckend, auch sich vorzustellen, das zu beobachten. Wie sieht es denn bei dir aus, Roman?
Ja, tatsächlich, bevor ich meine Epoche sage, ich habe im Vorfeld sowohl ChatGPT als auch Grok gefragt. Und bei Grok, deswegen muss ich jetzt so schmunzeln, Grok habe ich auch gefragt, in welche Zeitreise, also in welche Zeiten. Und dann sagt, ja, in die 60er Jahre, ich würde auf ein Beatles-Konzert gehen. Also Grok ist offensichtlich ein großer Beatles-Fan. Oder muss Elon Musk, ich weiß nicht, seine AI, das fand ich ganz spannend. ChatGPT hat übrigens gesagt, in die Renaissance, weil das ein Aufbruch des Wissens war und das Zeitalter. Aber eigentlich haben beide gesagt, sie würden eher in die Zukunft reisen, ChatGPT möglichst weit in die Zukunft. Und Grok hat gemeint, so 10 Jahre, weil dann fahren alle Autos autonom. Das würde sich gerne mal anschauen. Das
war vor 10 Jahren ja auch so gesagt.
Ja, aber war wahrscheinlich, ich habe das in meinem Auto gefragt, so, er war wahrscheinlich noch beleidigt, dass ich noch steuere. Also ganz relativ interessant. Also ich habe mir die Frage natürlich auch schon oft gestellt. Tatsächlich würde ich nicht in die Vergangenheit reisen wollen. Ich glaube, ich bin so ein Vertreter, dass ich meine, es in der Vergangenheit nichts besser ist oder war als jetzt. Aber ich kann das total nachvollziehen, dass man dort Dinge einfach nochmal so aus der Geschichtsperspektive verstehen möchte. Und ich tue mir auch schwer, in die Zukunft zu reisen, weil bei mir gleich immer dieser befremdliche Gedanke dabei ist, wen lasse ich zurück? So, ne? So einmal so ein Sneak Preview ist gut. Das war übrigens auch die Anmerkung von ChatGPT immer. Egal, wohin du reist, nichts anfassen. Nichts anfassen. Es könnte katastrophale Auswirkungen haben. Und so tatsächlich habe ich da auch, also es ist ein Gedankenexperiment und ich weiß, man darf das nicht erzählen, aber ich habe so, innerlich hindert mich irgendwie was daran, das wirklich zu Ende zu denken.
Was ich ganz spannend finde, ist gerade, wenn man jetzt weit in die Vergangenheit zurückreisen würde, ich glaube, man muss sich da mit sehr viel Antibiotika eindecken, denn ich glaube, wir können uns nicht vorstellen, was da für Krankheiten noch existiert haben und wie schnell man sich da auch wahrscheinlich irgendwelchen Infekt geholt hätte. Ne?
Also, wir haben wahrscheinlich schon das durchschnittliche Lebensalter vor 1000 Jahren weit überschritten, wie wir hier sitzen. Also von daher, da ist sicherlich immer was dran. Aber vielleicht ist das ja auch so spannend für heute, für die heutige Folge, über die Gegenwart zu sprechen und was wir heute wissen über das Thema Zeitreise. Und ich muss sagen, das meiste, was ich so weiß, weiß ich eigentlich aus Filmen. Jetzt muss man dazu sagen, du bist Physiker, du musst uns gleich hier aus der Patsche helfen. Aber vielleicht bevor wir zur Physik kommen, Filme. Was sind so Filme oder so Dinge, die du aus der Popkultur kennst, die dir einfallen bei dem Thema Zeitreise, die dich irgendwie auch vielleicht so fesseln oder nach wie vor fesseln, außer vielleicht zurück in die Zukunft?
Ja, aber das war natürlich genau auch in der Zeit, ich habe das nochmal nachgeguckt, der erste Film war ja im Januar 81, kam der also raus. Das waren so die Zeiten, wo ich dann auch wirklich so mit ganz großem Enthusiasmus ins Kino gegangen bin und mich hat das total geflasht. Also diese Idee, eben auch das Thema auch aufzugreifen. Ich war damals auch schon sehr interessiert an, ja, ich sag mal Physik, Naturwissenschaften. Und das war für mich dann auch ein Anlass, nachdem ich den Film gesehen habe, dass man sich so mal ein bisschen mit diesem Thema Zeit beschäftigt. Und dann habe ich natürlich auch sehr schnell gemerkt, Zeitreise ist immer wieder ein Thema, was wir natürlich auch aus Raumschiff Enterprise kennen. Ja. Wie können wir auch diese großen Distanzen im Universum durch geschickte Zeitmanipulationen irgendwie überkommen? Das war so dieser andere Erzählstrang, eher Science Fiction, also Reisen. Jetzt nicht unbedingt in eine andere Zeit, aber eben über sehr, sehr große Distanzen. Das hängt ja auch zusammen. Und ja, das hat mich dann als Jugendlicher total fasziniert. Und ich fand den Film, das Storytelling war toll, auch weil man einfach nie darüber nachgedacht hat, ja, nichts anfassen, was ist ja gesagt, ne? Und dann womöglich triffst du noch deine Eltern und dann geht da irgendwie was beim Kennenlernen schief. Das hat natürlich fatale Auswirkungen. Mich hat das sehr fasziniert. Und deswegen glaube ich, war das auch immer wieder in meinem Physikstudium und so weiter ein wichtiges Thema.
Bei dir ähnlich?
Ja, also Zurück in die Zukunft hat natürlich bei mir auch den höchsten Stellenwert, einfach weil es filmtechnisch gesehen so exzellente Filme sind. Es gibt natürlich aber viele weitere Filme, die das Thema Zeitreise behandeln oder auch andere Medien. Ich denke da zum Beispiel an 12 Monkeys, den ich persönlich immer so ein bisschen kritisch gefunden habe, weil ich habe den als junger Mensch geguckt und es war mir dann doch teilweise zu verworren. Aber der zeigt, glaube ich, einige spannende Konzepte auch auf in Richtung verschiedener Paradoxons, die da auftreten können oder angenommen werden können. Dann gibt es natürlich Interstellar, einen jüngeren Film, der das Thema auch aufgreift, deutlich realistischer auch aufgreift als viele andere Filme. Auch Harry Potter hat das Thema Zeitreise ja zumindest im dritten Teil mit drin. Und auch da wird das Ganze auf eine eigene Art und Weise dargestellt. Und der Gedanke hat mich schon immer fasziniert. Also wenn ich auch darüber nachgedacht habe, wenn mich jemand gefragt hat, welche Superkraft ich haben wollen würde. Nicht Zeitreise, aber die Zeit anzuhalten. Das hat mich immer fasziniert, den Gedanken zu sagen, ich kann mal die Zeit anhalten und habe ein bisschen mehr Zeit für Dinge.
Wer immer drauf eingehen, hast du ja in Interstellar gelernt. Ich habe tatsächlich neulich mit meinem Sohn, der ist jetzt 11, haben wir Interstellar geguckt. Seitdem redet er nur über Quanten und schwarze Löcher. Das werden wir wahrscheinlich gleich auch machen. Tatsächlich ein Film, der das zumindest versucht, so eine wissenschaftliche Basis zu bekommen. Aber wir müssen ehrlich sein, heute in der Folge werden wir auch die wissenschaftlichen Fakten an manchen Stellen beim Thema Zeitreisen, da gibt es jetzt nicht so ganz so viel. Aber es gibt Punkte, an denen wir uns orientieren können. Da wirst du sicherlich gleich auch was dazu sagen können. Ich tatsächlich ein Film, der, also das Erste, woran ich denke, ich habe das Buch nie gelesen, das ist aber H.G. Wells, die Time Machine, also die Zeitmaschine. Ich habe den Film erst, glaube ich, aus den 60er Jahren, aber so im Kopf, weil er so schön versucht hat, so ingenieurwissenschaftlich das Thema ranzugehen. Ja, wir bauen eine Maschine, die hat einen Hebel, diese ganze viktorianische Zeit, die dann Hochtechnologie ja damals war. Da gab es noch keine Computerchips und keine Informatik, aber das waren Hebel und ein paar Schalter und dann war das erstmal so eine gewisse Glaubwürdigkeit, das ist eine Maschine, mit der man sich bewegen kann. Fand ich als Kind super faszinierend. Ich muss dazu sagen, im Studium hat mich ein Film in dem Kontext sehr bewegt. Ich weiß gar nicht, ich fand ihn jetzt gar nicht so gut, aber er hat mich einfach bewegt, ist der Butterfly-Effekt. Den fand ich sehr, sehr gut mit Ashton Kutcher, genau. Fand ich sehr gut. Ich hatte dann auch mir die DVD damals gekauft. Ich habe mir selten DVDs gekauft, im Gegensatz zu dir. Du hast ja, glaube ich, alles dir gekauft bei DVDs. Aber ich fand es sehr schön, weil man da auch so unterschiedliche Enden hatte. Und dann ging es ja genau darum, dass er, also jetzt nicht besonders wissenschaftlich belegbar, aber er konnte durch seine Tagebücher, wenn er sie gelesen hat, wieder in diese Momente zurückreisen und dann Dinge verändern. Und er schafft es aber nie, ins Positive zu verändern. Also wird von einer Katastrophe in die nächste Katastrophe zu kommen, was dann eben dieser Schmetterlingseffekt dann vorweist. Also die Katastrophe hat davon dann gemerkt, wenn er wieder in der Realität, in der Gegenwart ankam. Und da gab es auch verschiedene Enden, die dann auch allesamt eher dystopisch waren. Also das war ein Beispiel von, offensichtlich hat ChatGPT diesen Film geguckt, fass nichts an, verändern nichts. Das scheint doch irgendwo da ein Anhaltspunkt zu sein. Ja. Aber es gibt so eine Menge an Popkultur. Also es scheint die Menschen zu bewegen.
Natürlich. Aber ich hatte das ja schon angekündigt im Vorfeld, auch als ich mich auf den Podcast vorbereitet habe. Ist mir halt was aufgefallen, warum überhaupt so diese Themen Reisen und Zeit so eng beieinander liegen. Und da sind mir zwei auch technische Innovationen aufgefallen, die immer unheimlich wichtig sind. Nämlich das erste war, dass es die Voraussetzung für wirkliche Segelreisen war, dass man die Zeit eben kontrollieren konnte, dass man das Breitengradproblem lösen konnte, dass man Uhren gebaut hat, Chronometer. Die Harrison 1 bis 4, die berühmtesten Chronometer der Schifffahrt. Und das war überhaupt, weil die Beherrschung der Zeit eigentlich die wichtigste Voraussetzung, um überhaupt auf Reisen gehen zu können, also wirklich auf weite Reisen. Und das hat sich dann auch wieder bei der Eisenbahn, als wir den nächsten großen Schritt gemacht haben, dass wir wirklich auch mal jetzt nicht in Tagesetappen mit der Kutsche reisen konnten, sondern vielleicht innerhalb von Stunden von Stadt zu Stadt. Das hat natürlich eine ganz große Diskussion über zentrale Zeit, synchronisierte Uhren, ist ja auch ein bisschen die Hinleitung zu Albert Einstein und seinen Überlegungen. Also eigentlich war Reisen und der Zeitaspekt immer schon sehr eng verknüpft.
Ja, definitiv. Definitiv. Also habe ich gar nicht so drüber nachgedacht, aber weil wir in Deutschland kein Land haben mit verschiedenen Zeitzonen, aber zum Beispiel in den USA, meine Frau ist ja Amerikanerin, da ist das ja im tagtäglichen Jahr tatsächlich immer ein Thema auch.
Ja, aber das war ja bei uns vor 150 Jahren nicht anders.
Ja, genau.
In 150 Jahren hatte jedes Dorf hatte eine Kirche, aber jede Stadt hatte eine eigene Zeit. Ja. Denn erst mit der Eisenbahn hat man gemerkt, dass wir brauchen einfach nicht eine Weltzeit, aber eine synchronisierte Zeit.
Ja. Und dann sind wir eigentlich schon bei dem Thema Einstein. So ein bisschen Zeit ist relativ und nicht absolut. Ich fand das sehr spannend, weil das Wells die Zeitmaschine, das ist ja noch vor der Relativitätstheorie entstanden oder das Buch, was jetzt diese Aspekte auch nicht so aufnimmt, aber dieser Gedanke sehr stark ja drin verwehrt ist. Aber vielleicht du als hier und der Physiker in der Runde, ich bin ja nur Hobbyphysiker, wie wir festgestellt haben, die Relativitätstheorie, allgemeine, spezielle, wie würdest du es möglichst einfach unseren Zuhörern
mal eben in 5 Minuten erklären? Das ist natürlich sehr, das ist ein Riesenthema, ne? Ja. Aber Zeit spielt eine ganz zentrale Rolle dabei. Und das vielleicht nochmal vorab, in der klassischen Physik, die es halt vor Einstein gab, ist man eigentlich immer davon ausgegangen, dass die Zeit ein linear ablaufender Strahl ist. Ja. Ne? Also eine eindimensionale Variable, ein Parameter, also ein, quasi eine Konstante, die durch linear sich weiterentwickelt. Und damit ist man über Jahrhunderte in der Physik sehr, sehr gut gefahren. Obwohl wir natürlich wissen aus diesem ganzen Zeitvorstellung der vorwissenschaftlichen Zeit, wo wir über Periodizitäten reden, über Kalendarien, über Jahreszeiten und Tag-Nacht-Rhythmen. Da kam dann die Physik mit so einem recht simplen, mit einer recht simplen Vorstellung der Zeit. Es läuft einfach immer ja, konstant ab. Bis man dann Anfang des letzten Jahrhunderts eben auch gemerkt hat, es stimmt einfach nicht. So einfach ist die Zeit nicht gestrickt. Und ich habe das Zugbeispiel natürlich nicht durch Zufall angebracht, sondern zu der Zeit, Anfang des 20. Jahrhunderts, hat tatsächlich Albert Einstein in Bern im Patentamt gearbeitet. Und er hat im Prinzip sich mit Vorschlägen beschäftigt, also quasi mit technischen Apparaten, wie man die Zeit synchronisieren kann. Das war die, also als die Zugfahrt losging, als man auf einmal merkte, wenn ich von München nach Stuttgart fahre mit dem Zug, dann brauche ich irgendwie auch die gleiche Zeit, dass das überhaupt funktioniert. Und da gab es ganz wüste Uhren, die vorgestellt wurden, die dann mit Pressluft über 100 Kilometer die Uhren versucht haben zu synchronisieren. Und da ist eigentlich auch so seine wissenschaftliche Idee entstanden. Ja, was heißt eigentlich Gleichzeitigkeit? Ne? Ja. Was bedeutet das, wenn ich hier ein System habe, vielleicht auf der Erde und ein anderes System, das sich relativ dazu irgendwo ganz anders bewegt? Wie kann ich eigentlich da von einer gleichen Zeit sprechen? Das ist wie bei der Eisenbahn, die ja irgendwie zwischen A und B hin und her fährt und auch eine gleiche Zeit für den Fahrplan braucht. Und da hat er im Prinzip mit der speziellen Relativitätstheorie auch diese Idee entwickelt, wie kann ich solche Systeme synchronisieren? Und das Hauptproblem, was dazu kam damals, war, dass man entdeckt hat, dass es dass nicht alles beliebig schnell sein kann, sondern dass das Licht, selbst das Licht, hat eine Geschwindigkeit. Ja. Und diese Geschwindigkeit des Lichtes ist tatsächlich die größte Geschwindigkeit, die in unserem Universum auftreten kann. Ich habe mal nachgeguckt, es sind 1,08 Milliarden Kilometer pro Stunde. Also zügig, ne? Aber eben nicht unendlich.
Glaube ich, 300, man merkt sich immer, glaube ich, die 300.
300.000 Meter pro Sekunde.
Kilometer pro Sekunde.
Richtig. Und, aber es ist halt unheimlich schnell. Aber dadurch, dass ich jetzt wirklich überhaupt mal diese Obergrenze habe, das ist auf der einen Seite schön, weil ich bestimmte Divergenzen damit vermeiden kann in den Formeln. Auf der anderen Seite macht es die Welt komplizierter. Wenn ich fordere, also ihr müsst mich jetzt stoppen, wenn ich dazu sehr ins Detail gehe. Vielleicht nochmal so einen Punkt zur klassischen Welt der Zeit. Wenn ihr euch vorstellt, die Zeit läuft immer in eine Richtung ab und ich habe klassische Gleichungen in der Physik. Da gab es immer diese Idee, die ist in der Physik unheimlich effektiv, das ist die Symmetrie. Ne? Und kann ich zum Beispiel, ich fordere, dass zum Beispiel meine Physik, die wenn zwei Kugeln zusammenstoßen, ne? Dass die vorwärts und rückwärts in der Zeit ablaufen kann. Also das heißt, ich kann den Prozess entweder vorwärts ablaufen lassen, ich kann ihn rückwärts ablaufen lassen, ich sehe keine andere Physik. Das ist Invarianz oder Zeitumkehr. Ist übrigens äquivalent zur Energieerhaltung. Und das ist ein bisschen irritierend. Zeit und Energie hat viel miteinander zu tun. Und dadurch, wenn ich fordere, dass meine Physik vorwärts wie rückwärts gleich ablaufen soll, habe ich automatisch, kriege ich die Energieerhaltung geliefert. Ganz spannend physikalisches Konzept.
Ja, so.
Jedenfalls, das wurde alles mit der allgemeinen Relativität oder mit der speziellen Relativitätstheorie wurde das ein bisschen komplizierter, weil man gesehen hat, dass Uhren, die in verschiedenen Systemen sind, auch unterschiedlich ticken.
Ja, ja.
Und dieses Phänomen, als ich das irgendwann zum ersten Mal gelesen habe und dass man dazu wirklich Experimente gemacht hat, dachte ich mir, das gibt's doch gar nicht. Ne? Die erste Zeitreise ist immer, wenn du nach New York fliegst oder sowas, dann hast du eine Zeitreise gemacht, weil deine Uhr geht danach anders als die Uhr von jemandem, der in Paderborn geblieben wäre. Und dass man das hat man im Experiment gemacht. Die sind mit Atomuhren, sind die oben in, weiß ich nicht, 10 Kilometer Höhe, 24 Stunden rumgeflogen, sind wieder gelandet und dann gingen die Uhren nicht gleich. Also das war wirklich diese Idee, bewegte Uhren gehen anders als nicht bewegte, also in Relation zueinander. Und das Ganze wurde dann noch komplizierter bei der allgemeinen Relativitätstheorie, als nämlich eben auch die Gravitation als Kraft hinzukam, dass eben auch die dass eben auch die vorhandenen Massen in einem Sonnensystem zum Beispiel, dass die einerseits das Licht krümmen und auf der anderen Seite damit aber auch die Zeit beeinflussen.
Das ist ja auch der wesentliche Punkt. Ich meine, ich würde sagen, ich habe so 20% aus Interstellar ist bei mir jetzt neulich wieder hängen geblieben und verstanden. Am Wesentlichen geht es ja darum, Einstein hat ja im Prinzip das Gefühl einer vierten Dimension, das gab es glaube ich schon, aber er hat das erstmal überführt auch in die Physik. Also das so ein Raum-Zeit-Gefüge, durch das man sich bewegt und das eben gekrümmt wird auch an vielen Stellen. Und ich finde das ganz spannend. Ich habe mir das immer so versucht zu erklären. Im Prinzip bewegt man sich durch den Raum und wir sind immer in Bewegung. Wir bewegen uns ja auch hier, die Erde bewegt sich gerade irgendwie mit 30 Kilometer pro Sekunde, aber halt weit weg von den 300.000 Kilometern pro Sekunde. Also im Vergleich zur Lichtgeschwindigkeit einfach alles sehr langsam, was wir hinbekommen. Ich glaube auch das schnellste Raumschiff oder die schnellste Sonne, die wir bisher gebaut haben, hat irgendwie noch nicht mal 0,1% von Lichtgeschwindigkeit bisher erreicht. Und selbst mit Kernfusion, wenn man alles zusammen, theoretisch kommt man vielleicht mal auf 10% der Lichtgeschwindigkeit. Und das ist auch eins der größten Probleme, weswegen wir wahrscheinlich nie diese Effekte der Zeitdilatation, das ist es ja letztlich, nachbilden können, weil wir diese hohen Geschwindigkeiten, das wäre die eine Möglichkeit, in die Zeit zu reisen. Also wir bewegen uns so schnell, dass wir in diesem Raum-Zeitgefüge mehr oder weniger, dass wir uns so schnell bewegen, dass praktisch wir die Zeit für uns langsam abläuft.
So, und Einspruch, euer Herrn.
Ja, dann
wenn ich da einmal. Denn da sieht man eine sehr schöne Überleitung, was das eigentliche Problem ist. Du hast jetzt gesagt, wir haben irgendwie Raumschiffe gebaut, haben, wie viel, jetzt sagst du, 0,1% der Lichtgeschwindigkeit. Ja. Aber ich kann einen Teilchenbeschleuniger bauen, im CERN beispielsweise. Ne? Und es ist überhaupt kein Problem, dort ein Proton oder ein Elektron auf 99,98% der Lichtgeschwindigkeit zu beschleunigen, ehe sie kollidieren und ich gucke, was in den Bruchstücken so rauskommt. Ja. Also das eigentliche Problem ist immer auch die makroskopische Masse und eine, ich sag jetzt mal, Elementarteilchenmasse. Ja. Also es ist nicht schwierig, ein Elektron quasi auf fast 100% Lichtgeschwindigkeit zu beschleunigen, sodass es richtig viel Energie auch bekommt. Und da richtig spannende Kollisionen auch passieren können. Nur das kann ich halt nicht mit einer Masse in in unserer realen Welt machen. Ja. Und dafür haben wir die Energie.
Ich habe gelesen, wenn man Menschen auf Lichtgeschwindigkeit oder nahe Lichtgeschwindigkeit beschleunigen würde, wären wir so schwer wie ein Nashorn, wenn ich mich recht erinnere. Das war,
glaube ich. Das müsste man nachrechnen.
Wie schwer ist ein Nashorn?
Ja, mehrere Tonnen.
Ja, klar. Also das tut schon einiges. Und das ist ja die eine Möglichkeit, also dass man sich einfach wahnsinnig schnell durch dieses Raum-Zeit-Gefüge bewegt. Und die andere Möglichkeit, die Zeit zu manipulieren, ich nenne es mal so, wäre tatsächlich mit ganz großer Masse. Also eine ganz große Masse bremst dann dementsprechend oder lenkt das so entsprechend ab, dass man dann eben entsprechend auch die Zeit dort auch langsamer verfährt. Das hätte man zum Beispiel bei schwarzen Löchern, das ist ja bei Interstellar der Fall, da ich mal dann aus, ich
habe mal in Nähe von quasi schwarzen von Löchern.
Schwarzen Löchern zu sein oder bis zum eigenen Horizont, also ins schwarze Loch hinein, was wir
sollte uns, man nicht.
Also es geht ja technologisch, wissen wir nicht wie. Und ich habe mal nachgeschaut, das nächste schwarze Loch ist irgendwie 1500 Lichtjahre entfernt. Also ich glaube, mit der schnellsten Sonne, die wir jetzt hätten, bräuchten wir da irgendwie 27.000 Jahre, um dort irgendwie überhaupt hinzukommen. Also praktisch utopisch. Aber das wäre natürlich auch nochmal der theoretische Anker zumindest dafür, ne? Also große Massen. Ne?
Ja, vielleicht könnte man das nochmal einmal auch in so ein reales Experiment auch mal ummünzen. Ja. Ich finde, das erklärt halt auch vieles. Ich habe eben schon die Atomuhren mal erwähnt, die ich 24 Stunden in einem Flugzeug um die Erde fliegen lasse und dann habe ich nachher eine andere Zeit. Das kann man als Zeitreise definieren oder auch nicht. Das ist, lassen wir jetzt erstmal offen. Aber grundsätzlich diese Idee, die Zeit ist überall gleich, das stimmt halt vor allen Dingen nicht in dieser atomaren Welt. Ja. Das andere Phänomen, was die Leute ja echt total umgehauen hat, dass man auch Vorhersagen der allgemeinen Relativitätstheorie, wo wirklich dann auch Lichtstrahlen abgelenkt werden von Massen, dass ich sie sehen kann. Ja. Und zwar immer in so Konstellationen, wenn ein Fixstern beispielsweise, wo ich ziemlich genau weiß, dass, wo er steht normalerweise, wenn ich ihn beobachte. Und wenn der aber dann genau, wenn das Licht von dem Stern an der Sonne vorbeigeht und ich das beobachte, dann ist der woanders. Dann habe ich diese Krümmung der Lichtstrahlen, ich kann das sehen, ich kann das messen und das ist wirklich ein reales Phänomen.
Ja, das ist schon kompliziert, aber wie wir sehen, auch wenn wir physikalische Konzepte haben eigentlich dafür. Und das reden wir bei beiden Fällen ja eher auch in die Zukunft zu reißen. Also das ist physikalisch, da könnte man sich was bekommen, ist es praktisch, sind wir davon, also meilenweit entfernt. Deswegen haben wir gesagt, dass über Zeitreise so richtig umsetzungstechnisch zu sprechen ist, eigentlich utopisch. Ne?
Also im Prinzip bei allen halbwegs wissenschaftlichen fundierten Filmen und in der Popkultur generell, wenn eine Zeitreise dargestellt ist, die man mit physikalischen Phänomenen erklären kann, ist es ja immer, jemand altert weniger schnell und kommt quasi zurück zur Erde beispielsweise und die Erde hat sich deutlich weiterentwickelt, die Menschen sind viel älter, 150 Jahre auf der Erde sind dann vielleicht...
Ein Zeitausdehnungseffekt.
Genau, also das ist dann nicht die Zeitreise, so wie wir sie zum Beispiel in der Zurück in die Zukunft kennen, wo es wirklich, wo man von einem Moment in den anderen plötzlich in die Zeit springt. Das ist, glaube ich, tatsächlich dann immer noch deutlich stärker Science-Fiction als sowas wie Interstellar, wo es dann wirklich um diese ganzen Zeitdilatationseffekte geht. Was ich faszinierend finde grundsätzlich, ist, dass wir das im Alltag natürlich haben. Also das, was du beschrieben hast mit dem Flugzeug, ist zum Beispiel bei GPS-Satelliten, ist das eine Tagesordnung. Die Uhren müssen regelmäßig nachjustiert werden, weil einfach die Uhren in den Satelliten langsamer laufen als auf der Erde beispielsweise, weil sie sich einfach mit deutlich höherer Geschwindigkeit fortbewegen. Und wir brauchen diese Synchronisation der Uhren natürlich, um den genauen Standort über Triangulation dann feststellen zu können. Und das sind also Phänomene, die wir einfach haben im Alltag, aber halt auf eine andere Art und Weise, wie wir das häufig so, wenn wir über Zeitreise sprechen, im Kopf haben.
Was ich glaube ich so ganz allgemein sagen möchte, ist, wir müssen unterscheiden, ob wir wirklich über die klassische Physik reden oder über, ich sag jetzt mal, die extreme Physik, zum Beispiel die Elementarteilchenphysik oder von mir aus auch ganz weite Distanzen im Universum mit ganz großen Massen. Aber gerade in dem Elementarteilchenbereich passieren ganz spannende Konzepte. Ich kann auch da gleich gerne ein bisschen was zu erzählen, weil da permanent Zeitreisen stattfinden. Ne? Weil die Quantenwelt nimmt es nicht so genau mit der Zeit. Man kann sich immer ein bisschen Zeit mal borrow, mal ein bisschen leihen, ne? Dann gibt man es nachher wieder zurück. Also da ist viel möglich. Und was in Science-Fiction-Literatur halt auch oft gemacht wird, so Konzepte, die man sich so entweder bei den ganz großen Massen oder eben bei den ganz kleinen Teilchen auf den ganz kleinen Skalen anguckt, dass man die nimmt und überlegt, was heißt das denn für den Mensch und sein Raumschiff? Und aber die Physik, die für Elementarteilchen gilt, hat total wenig zu tun mit der Physik, die für mich als Körper in so einer Newton-Welt zu tun hat.
Ja, ich habe mich da auch ein bisschen da mal reingelesen, weil ich dann gefragt habe, okay, gibt es denn Anhaltspunkte zum Beispiel doch in die Vergangenheit zu reisen? Und dann, wenn man auf die Elementarteilchen-Ebene runtergeht, dann gibt es zumindest kleinere Hinweise, dass es, weil es bräuchte eine ganz andere Form von Energie, also im Prinzip eine negative Energie, es bräuchte exotische Materialien. Dort gibt es kleinere Effekte, die man sehen kann, dass praktisch Kräfte entgegenwirkt, auch entgegen der Gravitation eigentlich, aber halt nichts davon ist eigentlich übertragbar auf das physikalische Verständnis. So, ich sage jetzt mal, du hast es auch schon mal gesagt, so wie es in der Schule, was wir in der Schule beigebracht bekommen, die Schulphysik, die ist halt fernab von dem, was ja vielleicht die Grundlagenphysik der Welt eigentlich ist, weil wir es uns gar nicht vorstellen können oder gar nicht erklären können.
Noch. Ja, und ich sag mal, wenn man wirklich Elementarteilchenphysik macht, ich habe das ja nun viele Jahre auch als Theoretiker gemacht, dass zum Beispiel gewisse Quarks oder Elementarteilchen rückwärts in der Zeit propagieren, ist völlig normal. Ja. Es darf halt nur nicht so lang sein. Ja. Aber dieses ganze Zeitkonzept ist in dieser Elementarteilchenwelt ein ganz anderes. Und ich möchte euch noch ein Beispiel erzählen, weil ich daran tatsächlich auch geforscht habe. Also man hat ja immer so diese Unschärfe, das kennt man aus der Quanten Mechanik, ja, in der Quantenfeldtheorie hat man so ein Vakuum und zum Beispiel permanent können aus diesem Vakuum ein Teilchen und ein Antiteilchen entstehen. Die sind einfach da. Der eine propagiert vorwärts in der Zeit, der andere propagiert rückwärts in der Zeit, machen also beide eine Zeitreise, bis sie sich nach ganz, ganz kurzer Zeit wieder irgendwo treffen und sich wieder vernichten. Also das ist im Prinzip so ein Zeitbubble, der entsteht. Und jetzt könnte man sagen, wen interessiert das denn? Ne? Aber in dieser Zeit können die Teilchen, die einmal entstehen, rückwärts in der Zeit fliegen, vorwärts in die Zeit fliegen, sich wieder vernichten. In dieser Zeit können die mit anderen Teilchen Wechselwirkungen ausüben. Und diese Wechselwirkungen habe ich im Computerexperiment mir angeguckt. Ich habe die gemessen, weil sie dann zum Beispiel so ganz essentielle Größen mitbestimmen, wie der Spin unseres Protons beispielsweise. Mhm. Ne? Wo wir wirklich sagen können, das kann ich super genau messen und ich sehe, wie erkläre ich eigentlich die Abweichungen, die ich nicht erklären kann. Und dann merke ich, dass ich eigentlich permanent im Austausch mit zeitreisenden virtuellen Teilchen. Ne? Also da passiert richtig viel spannendes Zeugs, aber auch nur auf dieser super kleinen Skala.
Also halten wir mal fest.
Das war schwierig.
Ja, halten wir fest. Auch fassen wir zusammen. Also Zeitreisen, Zeitveränderungen, Zeitausdehnungseffekte, Zeitdilatationen gibt es, physikalisch erklärbar, finden wir vor allem auf der Elementarteilchenebene. Gibt es bei uns Menschen auch, aber dann in so ganz kleinen Teilen. Ich glaube, ich habe es gelesen bei der Artemis-Mission. Bei der Artemis-Mission, wenn du die haben ja erstmal mit einer vernünftigen Geschwindigkeit rausgeschickt, das ist schon mal ein Zeiteffekt, aber ich glaube, größer war der, dass sie praktisch einmal um den Mond herumgebogen worden sind. Auf dem Mond läuft die Zeit, glaube ich, um 56 Mikrosekunden oder so dann langsam ab. Das sind schon, also das gleicht sich dann wieder aus, das sind schon spannende Effekte. Wir reden hier, die sind keine Sekunde älter geworden oder jünger, wenn sie wieder auf der Erde landen. Also vernachlässigbare Effekte, aber in kleinen Teilen, es findet auch ständig um uns herum statt. Jetzt ist es aber so, wenn man sich auch mit der Logik beschäftigt, der Zeitreise, jetzt mal, versuchen wir mal die physikalische Ebene kurz zu verlassen und mal uns mit der logischen Ebene, dann gibt es ja sehr viele Paradoxons,
ja,
die irgendwie für dagegen sprechen. Ich nenne es mal so und wir an alle Deutschlehrerinnen und Lehrer da draußen, schreibt bitte es uns in die Kommentare, wie es richtig heißt. Und da gibt es so ganz Klassiker, ne? So. Der oberste Klassiker ist dieses Großvaterproblem. Kennt ihr bestimmt.
Genau.
Sicherlich auch. Kannst du vielleicht am besten erklären.
Genau. Also letztendlich das Paradoxon ist, dass man in die Vergangenheit reisen würde und irgendwas verändern möchte. Zum Beispiel verhindern würde, dass der Großvater ein Kind bekommt, den Vater beispielsweise oder die Mutter bekommt. Und das ist im Prinzip ausgeschlossen, weil das würde quasi alles vernichten in der Sinne, also man würde dann ja aufhören zu existieren in dem Moment, wenn, also vorausgesetzt, man hat die Annahme, dass die Zeit zusammenhängt, ne? Also dass die Zeit nicht in einzelnen Scheiben stattfindet, sondern wirklich in einer Art Kontinuum, dann hängt es ja unmittelbar mit der Vergangenheit zusammen und das wird auch lustig aufgegriffen, zum Beispiel in Futurama, da gibt es eine Folge genau zu diesem Phänomen, wo jemand über Fry in die Vergangenheit zurückreist und er versucht, seinen Großvater zu retten, aber macht dann tatsächlich viele Sachen, die ihn in Gefahr bringen, aber letztendlich führt es dazu, dass seine Eltern doch geboren sind.
Ist ja auch bei Zurück in die Zukunft ja so das Thema, ne?
Verblassen
kritisiert, habe ich gesehen, dieses Verblassen, das ist etwas, was zumindest mit den Erklärungen, die man so kennt, gar nicht zusammenpassen würde, weil man kann ja nicht, also so halb existieren sozusagen. Ich finde es natürlich im Film, es ist ein cooler Moment, ein cooler Effekt, aber das ist wohl wissenschaftlich gesehen dann doch eher Humbug.
Ja, ich hab eine Erklärungsmöglichkeit, also für die es null Beweise gibt, aber die einzige Erklärungsmöglichkeit überhaupt, die Reise in die Vergangenheit möglich machen könnte, jetzt rein auf der logischen Ebene, wäre so eine Viel-Welten-Theorie. Also, dass man praktisch zwar dann was verändert, aber dann auch eine andere Welt dadurch existiert. Also, es gibt immer noch die nicht veränderbare Welt, ne, aus der man vielleicht gereist ist und man hat dann praktisch verlässt praktisch diesen einen linearen Strang und geht in einen anderen linearen Strang. Ist natürlich jetzt so diese lineare Denkweise sehr stark mit drin. Aber was anderes, um überhaupt zu erklären, wie das funktioniert, habe ich jetzt überhaupt nicht gefunden. Ich weiß nicht, wie du zum Thema da stehst. Oder
Ich sage das jetzt mal wieder aus meiner naturwissenschaftlichen Perspektive. Diese Multiversen-Interpretation ist einfach mathematisch super elegant, um bestimmte Probleme, die ich bei der Interpretation meiner Quantenwelt bekomme, zu lösen. Ja. Ist mathematisch super interessant, aber ich habe zu keinem Zeitpunkt jetzt angefangen, darüber nachzudenken, in welchem Universum ich jetzt gerade sitze. Weil das sind teilweise auch mathematische Konstruktionen, die elegant sind. Da kann man bestimmte Phänomene mit erklären. Aber sie haben nichts mit unserer Welt zu tun. Und ja, das ist so das, was natürlich die Science-Fiction-Autoren ja immer herausfordert. Sie nehmen sich Phänomene. Ich meine, wir wissen ja die ganz großen Fragen. Da gibt es nun wirklich viele Felder, in denen wir echt noch nicht so richtig viel wissen. Ne? Das Universum, Entstehung des Universums, wie war das eigentlich? Urknall, wird es größer? Kollabiert es irgendwann? Ist es wie eine Jahreszeit, ne? Dass sich irgendwann immer so eine Art Universum geht auf und zu und auf und zu? Expandiert es immer weiter? Das sind so Fragen, wir kriegen es ja leider noch nicht mal richtig hin, zu sagen, dass wir die Gravitationseffekte, die wir sehen in unseren Galaxien, dass wir die mit der allgemeinen Relativitätstheorie vernünftig erklären können. Das, uns fehlt einfach total viel Masse, um diese ja, sichtbaren Phänomene im Prinzip beschreiben zu können.
Das fand ich spannend auch, dass Gravitation etwas ist, weil man denkt, das ist ja eigentlich easy peasy, wir sind auf der Erde und zieht uns an und so, und der Apfel fällt vom Baum. Aber Gravitation ist tatsächlich eines der größten Geheimnisse noch der Natur zu verstehen, weil wir sie nicht so nachbilden können oder nicht untersuchen können in der Dimension, in der es vielleicht notwendig wäre, wenn man jetzt wirklich auf diese, ich sag mal, in den großen Galaxien sich das anschauen würde. Fand ich jetzt zumindest total spannend, weil ich habe Gravitation immer als irgendwas Simples angenommen.
Das Nein, ist überhaupt nicht Gravitation ist nicht simpel, aber Gravitation ist im Prinzip auch eine Theorie, die wir sehr schlecht nicht verstehen, aber wo wir sehr viele Unklarheiten haben. Ne? Gerade um die Dynamik, die wir in unseren Teleskopen sehen, um das beschreiben zu können, haben wir große, große Schwierigkeiten. Da reden wir über dunkle Materie, wir reden über dunkle Energie, was immer das ist. Aber wir haben ein Problem, die sichtbaren Phänomene ohne solche Dark-Geschichten vernünftig herleiten zu können. Und das eigentliche Problem ist aber, dass die, ich sag jetzt mal, die Feldtheorie der allgemeinen Relativitätstheorie, dass sie nicht quantisierbar ist. Das heißt, mir fehlt der Link zu der ganz kleinen Welt. Ja. Und da arbeiten ganz hunderte von Naturwissenschaftlern dran, diesen Link zu finden, dass man eben diese Idee, die wir aus den Quanten, also die mathematischen Ideen aus der Quantenwelt, mit in die großen Dimensionen, auf die großen Skalen bringen können. Und mich würde es nicht wundern, wenn die nächste große physikalische, ich sag mal, Sensation wäre, dass man die allgemeine Relativitätstheorie von Einstein in bestimmten Bereichen korrigieren muss. Mhm.
Das ist ja ganz normal in der Geschichte der Wissenschaft. Ne? Also, dass man Annahmen trifft, die lange Zeit auch Gültigkeit haben, bis man dann an die Grenzen stößt. Ich glaube, auch mit dem Newtonschen Weltbild, die Umlaufbahn der Planeten haben da einen großen Einfluss drauf gehabt, um das festzustellen, dass es da nicht ganz so stimmen kann und dass man da neue Erklärungen braucht. Das ist ja im Prinzip auch Wissenschaft. Also für diejenigen, die immer sagen, ja, Wissenschaft, die erzählen ja nur was, haben selber keine Ahnung. Ein Stück weit ist da insofern was dran, als dass wir nicht die absolute Wahrheit zu keinem Zeitpunkt kennen, sondern immer daran arbeiten, mehr festzustellen und dann auch natürlich Annahmen wieder zu korrigieren, die wir in der Vergangenheit
haben. Und man könnte auch sagen, es hat sich noch nie eine physikalische Theorie als richtig erwiesen. Irgendwann hat man immer irgendwo einen Bereich gefunden, wo sie nicht mehr stimmt, wo man sie ergänzen muss, wo man sie neu machen muss. Aber das ist ja okay. Ganz wichtig ist, dass man eben versteht, dass es etwas ganz anderes ist, wenn ich hier, weiß ich nicht, eine Bowlingkugel irgendwie durch das Foyer rollen lasse oder ob ich mir angucke, wie sich Elementarteilchen verhalten. Das ist einfach, das ist eine andere Welt.
Absolut. Letztendlich arbeiten wir da ja häufig mit Modellen. Also es ist eine modellhafte Abbildung von Phänomenen, die wir beobachten können oder messen können. Da stößt man einfach regelmäßig wieder an Grenzen, wenn man bestimmte Phänomene dann doch nicht ganz erklären kann.
Also bevor wir jetzt an unsere Grenzen, zumindest an meine Grenzen hier stoßen, kommen wir vielleicht zum anderen Thema, was irgendwie auch mit Zeitreise, zumindest mit Zeitgefühl zu tun hat. Es ist ja Zeit ist ja auch was Es ist was Relatives, haben wir jetzt gelernt, aber auch was vor allem Subjektives. Ja. Ne? Also ich.
Also relativ nicht nur im physikalischen Sinne, ja, sondern auch im kognitiven
Sinne. Ne? Definitiv. Also jeder weiß das, wenn man irgendwie ein Kind ist, dann kommt einem, wenn man 10 Jahre alt ist, und dann kommen einem 10 Jahre wie die absolute Ewigkeit vor, weil das praktisch seine ganze Lebenszeit ist. Ich kann mich erinnern, wie gestern, als ich vor 10 Jahren meinen Geburtstag gefeiert habe. Läuft mir viel zu schnell die Zeit davon. Also dieses subjektive Gefühl von Zeit, das finde ich so faszinierend. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, weswegen die Leute so begeistert, also so interessiert sind an dem Thema Zeitreise auch und an dem Thema Zeit. Weil ich glaube, dass viele Leute zum Beispiel in die Vergangenheit zurückreisen wollen würden, um Dinge vielleicht nochmal zu erleben, um Dinge nochmal an Momenten festzuhalten, diese ganz positiven Erinnerungen haben. Man hat ja doch auch im Laufe einer gewissen Zeit negative Erfahrungen gemacht oder Schicksalsschläge. Und dann denkt man sich so manchmal, mein Gott, da war die Welt war vorher noch heile, so ein bisschen. Ne? Also ich weiß nicht, wie euer Gefühl ist, aber ich finde das subjektive Gefühl bei Zeit, das finde ich schon sehr bewegend. Jetzt bei mir so, also ich nehme das als sehr bewegendes Gefühl und Emotion auch wahr.
Ja, ich denke, der ganz wichtige Punkt dabei ist, du hast es ja auch angesprochen, Kindheitserinnerungen und so weiter, dass ich natürlich auch einfach eine unglaubliche Entwicklung mit der Zeit meines Gehirns habe. Ne? Ich komme irgendwie auf die Welt und mit echt wenigen neuronalen Vernetzungen, ich sage das jetzt mal ein bisschen unwissenschaftlich, aber gerade auch in den ersten Jahren, wenn ich von Scratch starte, wenn wirklich durch mein Erfahrungswissen, durch meine Erfahrungen, die ich mache, durch meine Erlebnisse, durch meine Sinneswahrnehmungen, da passiert ja unheimlich viel im Hirn, dass wirklich diese ganzen neuronalen Vernetzungen, Verknüpfungen, die entstehen ja mit der Zeit. Ne? Das heißt, Zeitreise würde ja eben auch bedeuten, dass ich auch wieder ein anderes Gehirn brauche, um wieder, sage ich jetzt mal, als 10-Jähriger das zu erleben, was ich als 10-Jähriger hatte.
Definitiv.
Und das macht die Sache sicherlich noch mal schwieriger. Ja.
Also das Alter spielt auf jeden Fall eine Rolle, hat einen großen Einfluss darauf, wie wir Zeit empfinden. Aber auch situativ ist das natürlich ganz unterschiedlich, abhängig davon, was ich gerade mache. Wenn ich irgendwie viel Spaß habe an einer Sache, dann hat man ja das Gefühl, die Zeit fliegt nur so, Zeit geht schnell vorbei. Wenn ich mich langweile, dann dauert es halt teilweise, ne, es fühlt sich eine Stunde plötzlich ganz anders an. Und auch das finde ich sehr faszinierend, dass man halt auch da diese ganz unterschiedlichen Effekte hat.
Ja, das ist, finde ich, ein Phänomen, das kenne ich auch. Und das andere ist, wenn man etwas immer wieder gleich macht, so eine Routine, dann fliegt die Zeit am Ende des Tages, weiß man gar nicht, wohin gegangen ist. Weil man das Gehirn offensichtlich hier keine solche Marker hat oder keine Meilensteine hat. Wenn gegen man einen Urlaub, der vielleicht nur eine Woche war, aber ganz einen begeistert hat, diese eine Woche, die bleibt einem so eingebrannt und kommt einem dann auch so intensiv und so lange vor. Ich habe das eigentlich fast jede Woche, jedes Mal, wenn ich denke, es ist Wochenende, denke ich so, cool. So, und da geht die Zeit so schnell vorbei, aber sie ist intensiv und dann manchmal unter der Woche denke ich mir so, meine Güte, ne?
So, aber auf der anderen Seite ist es ja auch gut, dass unser Gehirn so funktioniert, wie es funktioniert. Es erkennt das Standardmuster, denkt, keine Gefahr, ist alles
ist
entspannt.
Wahrscheinlich erholt sich.
Aber wenn ich dann irgendwie in Wahrnehmung Muster erkenne, unbekannt, irgendwie, es ist irgendwas komplett anders, und dann gibt es auch mehr Aufmerksamkeit für diese Zeitmomente. Ne? Und ich glaube, dass das eine gute Funktion ist, die unser Gehirn da mitbringt.
Wahrscheinlich bilden sich da einfach, oder sind mehr Neuronen und mehr Synapsen, die sich gerade bilden, wenn man halt etwas intensiv und neu erlebt. Mhm. Und das bleibt dann sicherlich so einprägend. Ich habe momentan immer das Gefühl, durch dieses ganze Thema Social Media, dass das auch ein Thema ist, was Zeit eigentlich, das ist ein richtiger Zeitdieb. Also du hast dich das war jetzt scherzhaft von dir, das sehe ich überhaupt nicht so.
Wenn ich zu spät zu Terminen komme, dann stehle ich den Leuten schon.
Nee, alles gut. Aber zum Beispiel bei Social Media ertappe ich mich manchmal auch wieder. Und deswegen mache ich das auch so ungern, wenn man sich dann doch irgendwie hier, keine Ahnung, bei YouTube Shorts anguckt.
So eine richtige Zeitsenke, ne?
Genau, totale Zeitsenke. Ne? Also absolut. Ne? Also, fast schon Brainrot dann. Ne? Also da finde ich, da sieht man genau diesen Effekt. Das Gehirn wird praktisch mehr oder weniger lahmgelegt. Ja. Und schaltet eigentlich ab und dementsprechend vergeht die Zeit einfach sehr.
Beziehungsweise es wird vielleicht aktiviert mit den richtigen Ansätzen. Ne? Also richtig jetzt nicht im positiven Sinne gemeint, dass das alles gut ist, sondern das sind natürlich Mechanismen, die einen ablenken, die einem Dinge zeigen, die das Gehirn aktuell offensichtlich dann stimulierend findet. Ja. Und dann merkt man gar nicht, wie schnell dann doch die Zeit vergeht, während man da durchscrollt. Und deshalb würde ich dir zustimmen, ist das schon eine Art Zeitdiebstahl, weil man hinterher dann sich denkt, wow, okay.
Aber der eigentliche Skandal ist doch, dass man das mit diesem Wissen auch so konstruiert hat.
Ja, klar.
Hat. Man hat sich ja, ich sag jetzt mal, tatsächlich im Silicon Valley, man hat sich Dopamin-Anregungskurven von jungen Gehirnen angeguckt und hat da auch Rhythmen gefunden, wo ich genau unter wieder, wo 80% wieder nach einem Ausstoß wieder abgefallen ist. Da hat man zeitliche Sequenzen draus abgeleitet. Das ist ja konstruiert, ja, dass das so gut funktioniert. Ne?
Das war jetzt kein
Zufall. Und jetzt immer mehr auch gelernt. Also es natürlich, also die haben sehr viele Kognitionswissenschaftler auch in den ganzen großen Unternehmen im Silicon Valley angestellt, auch bei Facebook und Co. Und mittlerweile ist es ja wirklich, dass dieser Algorithmus immer vermehrt durch maschinelle Lernverfahren trainiert wird. Und das ist dann ja noch viel krasser, weil dann brauchst du quasi nicht mehr von menschlicher Hand designt werden, diese Anregung, sondern der Algorithmus lernt einfach, okay, was hält die Menschen dran, da immer stärker reinzuschauen. Und das ist natürlich dann ein selbstverstärkendes System. Und ich sehe das Ganze natürlich auch kritisch, aber sehr zwiegespalten, weil einerseits glaube ich, dass es sehr viele positive Effekte haben kann. Aber wir sollten natürlich bewusst sein, dass das tatsächlich ein großer Zeitdiebstahl sein kann.
Ich frage mich, ob man in unserem Zeitalter Zeit so viel jetzt anders wahrnimmt als vielleicht vor 100 Jahren.
Mhm.
So, also es gibt ja viele Faktoren. Das Reisen hattest du gleich zu Beginn gesagt, das ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Das war mir gar nicht so bewusst, dass man tatsächlich, dass die Örtlichkeit ja eigentlich das Thema Zeit ja total auseinandergezogen hat. Ne? Und jetzt ist es ja auch so, dass man hier nicht auf irgendwelche Nachrichten mit der Postkutsche warten muss oder so, sondern man ist praktisch, sofort kriegt man eine Information auch.
Das habe ich mich letztens tatsächlich auch einmal gefragt. Ne? Also wir sind daran gewohnt, wir verabreden uns zu einer Uhrzeit und dann ist es quasi gesetzt, okay, alle sollten dann zu dieser Uhrzeit da sein. Wie war das denn früher, als die Leute noch keine Uhren hatten? Dann hast du halt
die
du hast dich halt schon verabredet, ja, das gab es ja auch, dass Feste gefeiert wurden. Aber dann war es wahrscheinlich so, das Fest hat dann mehrere Tage gedauert, einfach wegen des Umstandes, dass sowieso die Leute nicht alle gleichzeitig niemals angekommen wären. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es, wenn aus unserer Sicht etwas entschleunigter abgelaufen ist, das gesamte Leben, heutzutage muss man ja schon sagen, ist alles extrem verdichtet. Also die Informationen sind verdichtet, die wir bekommen. Die Abfolge der Tätigkeiten, die wir auch am Tag verrichten, habe ich auch das Gefühl, sind extrem verdichtet. Und das ist schon ein spannender Vergleich, wenn man da mal das gegenüberstellen könnte.
Also tatsächlich, als ich angefangen habe, in die Arbeitswelt zu kommen, also vielleicht das erste große Praktikum bei einer großen Automobilzulieferer gemacht, habe ich mir gedacht, wie muss die arbeiten? Das war ja so Anfang der Mitte 2000er. Da habe ich dann gesagt, wie muss die Welt vor 10 oder 15 Jahren gewesen sein, als es noch keine E-Mails gab? Das war wirklich, das ging mir noch total durch den Kopf durch, weil alle, mit denen ich ja dort, die ich dort traf, die haben ja die Welt noch erlebt ohne E-Mails. So, und dann habe ich die auch mal so gefragt, wie das so war. Und dann haben die gesagt, ja, es war natürlich viel entschleunigter. Ne? Also man hatte halt Zeit, mal sich über die Dinge Gedanken zu machen, weil man nicht das Gefühl hatte, sofort kommt was hinterher und das ist ja auch eine gewisse Ablenkung. Ne?
Ja, klar.
Also wir haben uns schon Instrumente geschaffen, die es...
Ja, sondern das eigentlich Schlimme, nicht schlimm, aber was mich manchmal so irritiert ist, ich bin ja jetzt auch noch keine 100 oder so, ne? Aber trotzdem, ich habe das noch ganz bewusst, genau was du gerade sagst, auch erlebt. Ich bin 92, hatte ich ein Auslandssemester in Spanien, 92, das war noch mein Vordiplom. Und dann ist man Thema Reisen, das war auch noch ein anderer, man ist mit dem Eurobus gefahren, ne? Weil man ja 6 Monate vor Ort war. Das war der einzige Transport, wo man hin und rückreise in diesem, man hatte auch ein bisschen Gepäck dabei. Ne? Also man ist 26 Stunden bin ich von damals von Solingen, von Remscheid nach Salamanca
ist auch Solingen,
gefahren.
Was ist hier los?
Ich war gerade, ja.
Aber das, dann warst du dann da. Und wir hatten dann da eine schöne Studentenwohnung und das hat man letztlich einmal die Woche hat man zu Hause, ist man in eine Telefonzelle gegangen, ne, und hat einmal zu Hause angerufen und hat vielleicht dann auch nochmal eine Postkarte geschrieben. Aber ansonsten, man war einfach aus der Welt. Es gab keinen Link, es gab kein Internet, es gab kein Social Media und man hatte verdammt viel Ruhe.
Das war ich muss mich gerade erstmal sammeln. Also Solingen wurde jetzt hier gedroppt, meine Heimatstadt, Salamanca. Da hat meine Frau studiert, tatsächlich. Meine Frau ist Spanierin.
Ja.
Also das
ist jetzt ein Zufall, der dich abgeschreckt.
Ja, das ist wirklich Zufall. Das sieht sich auch so ein bisschen zeitreisemäßig an gerade. Aber ich erinnere mich auch tatsächlich, ich glaube 2005 war ich in New York. Damals gab es natürlich schon auch Handys und so, aber zu der Zeit, muss man ehrlich sagen, hast du im Ausland nicht mit dem Handy telefoniert aufgrund der Kosten. Und da hat man natürlich dann auch, kann ich mich noch erinnern, wie wir an den Telefonzellen standen und nach Hause telefoniert haben. Und natürlich sag ich mal, die ganzen Urlaube in den 90ern sowieso, ne, wenn ich da unterwegs war. Ich war früher im Chor, habe im Chor gesungen, da haben wir so Chorreisen gemacht. Da war das auch. Da hat man einmal am Tag vielleicht, wenn überhaupt, mal nach Hause telefoniert, meistens eher so alle paar Tage. Und ja, es war schon anders. Also es war definitiv anders. Ja,
in vielen Bereichen. Also ich habe da auch schon damals immer sehr gerne auch fotografiert, ne? Und da, das ist das Thema, ne? Dann, ich hatte da auch meine wunderschöne Mittelformatkamera dabei. Da hast du einen Film eingelegt, da waren halt 12 Bilder drauf. Ne?
Dann war vorbei. Wie hast du überlegt?
Ja, da hat man sich das dann
ganz 12 in der Sekunde.
Und das ist, glaube ich, tatsächlich auch ein Umstand, wenn wir jetzt auch nochmal an das Gedankenexperiment denken. Wir dokumentieren natürlich immer mehr im Alltag. Also wenn wir uns jetzt überlegen, wie viel tatsächlich jetzt bewusst oder unbewusst dokumentiert wird, dann ist das, was im Gedankenexperiment aufgezeigt wurde, ja gar nicht so abwegig, dass wir irgendwann die Möglichkeit haben, relativ akkurat das Ganze wieder zu rekonstruieren, bestimmte Situationen wirklich sehr realistisch auch zu rekonstruieren, einfach weil wir so viel Material haben, das wir als Grundlage nehmen können. Also wenn wir jetzt den Bau der Pyramiden versuchen würden zu rekonstruieren, das ist deutlich schwieriger. Da gibt es einfach keine Fotos, keine Aufzeichnungen, sondern maximal gibt es da geschriebenes Werk drüber, das das dann vielleicht beschreibt. Aber wenn wir jetzt mal 100 Jahre in die Zukunft denken würden und versuchen würden, jetzt hier diese Szenarien aus diesem Jahr zu rekonstruieren, da kann ich mir vorstellen, dass das mit einem sehr hohen Detailgrad wahrscheinlich funktionieren wird, einfach weil wir unglaubliche Datenmengen haben, die über jeden Zeitpunkt gesammelt werden eigentlich.
Ja, aber vielleicht lass uns doch gleich mal über das Thema sprechen, Daten, und auch an der Stelle müssen wir in jeder Folge bringen, das Thema KI mit rein. Also ich glaube, das ist tatsächlich ein super spannendes Thema auch dabei, weil man sieht ja jetzt, wir hatten das ja auch schon mal in einer Folge zum Thema Unsterblichkeit, dass man ja schon versucht, auch von ganzen Menschen möglichst viel zu lernen und in Modelle zu gießen, und damit hat man sie praktisch immer dabei, weil man hat sie eins zu eins nachgebildet. Das ist eine Frage der Daten, vermeintlich der Fragen der Daten, wenn man jetzt mal jede eigene Intentionalität mal so ausklammert, die sich vielleicht dann eher als Folge von Erfahrungen und Umständen ergibt, dann zeigt das doch eins, dass wir jetzt auch technologisch doch immer wieder, eigentlich schon seit Jahren, versuchen, auch dem Thema Zeit irgendwie Herr zu werden und das Ganze zu steuern und irgendwie vielleicht auch zu, ja, ich will nicht sagen beeinflussen, sondern im Sinne von, man möchte es vielleicht auch umgehen. Und das ist ja ein Thema, das ist wirklich ein Riesenhype. Wir haben ja sogar bei uns also wirklich Anfragen von Leuten, die fragen, ja, können wir nicht hier solche Sprachmodelle bauen, spezifisch für Personen, die, keine Ahnung, im Sterben liegen oder ne, schon älter sind, damit man die Alten bleiben kann, dass es so eventuell ein neuer Trend ist. Wir gehen da in so eine Richtung jetzt gar nicht, weil es nicht unsere Baustelle ist, aber ich kann mir vorstellen, dass das ein Thema ist. Bis hin, da bin ich wieder bei Ray Kurzweil, der ja schon irgendwie in dem Buch in den 90er Jahren geschrieben hat. Also er geht davon aus, dass wir irgendwann unser Gehirn mit allen Erinnerungen und allen, was wir haben, digitalisieren können und auf einen Chip übertragen können. Und dann sind wir ja auch mehr oder weniger nicht nur unsterblich, sondern dann können wir den Chip auch, wir lösen uns von unserer biologischen Hülle und Basis. Es gibt momentan, technologisch sind wir da nicht, ne? Aber natürlich, dass man versucht, in die Richtung zu gehen, das finde ich schon
Noch einmal muss ich noch den Link hier auch zur Physik. Weil genau diese Frage, die du auch gerade aufgebracht hast, so, wenn ich alle Daten habe, kann ich dann irgendwie nicht auch alles rekonstruieren, ist auch keine wirklich neue Idee jetzt aus dem Informationszeitalter, sondern in den Naturwissenschaften hat man das mal als Maxwell'schen Dämon bezeichnet. Ne? Also wenn man so einen Dämon hätte, der zu irgendeinem Zeitpunkt alle Ausgangspunkte von allen Teilchen, die auf der Erde sind, alle Atommoleküle, wenn man das zu einem Zeitpunkt unendlich genau hätte, dann könnte man eigentlich immer die Weltmaschine anschmeißen und immer die Vergangenheit berechnen oder die Zukunft berechnen. Und das war natürlich dann schon ein Schock, als mit der Quantenphysik klar wurde, dieser Maxwell'sche Dämon, der hatte nie eine Berechtigung und wird auch keine Berechtigung haben. Aber dass wir natürlich diese Idee wieder aufgreifen, wenn ich alle Daten habe, präzise und alles aufzeichne, habe ich dann wieder die Möglichkeit, die Weltmaschine anzuschmeißen und vielleicht nach vorne oder hinten in der Zeit zu rechnen. Ne?
Also ich meine, es wäre natürlich immer eine Art Approximation. Also natürlich würde man die Welt nicht rekonstruieren können, sondern immer nur eine Annäherung davon. Aber technologisch gesehen gibt es da jetzt sehr viele Fortschritte, die auch in den letzten Jahren gemacht worden sind, die das immer realistischer machen. Also es gibt eine Technologie, die nennt sich Gaussian Splatting, wo man mit Hilfe von einfach Bildern, die man aufnimmt, also idealerweise nimmt man viele Bilder auf von einer Szene, wo man dann sich dann wirklich live quasi im dreidimensionalen Raum hinterher bewegen kann und das nochmal alles erleben kann. Und das gekoppelt mit sowas wie Augmented Reality beispielsweise, führt dann dazu, dass man schon auch dann sehr akkurate zeithistorische Dokumente erstellen kann von bestimmten Szenarien beispielsweise. Und ich kann mir vorstellen, dass das tatsächlich irgendwann einfach Stand der Technik sein wird, dass wir sagen, wichtige Ereignisse, Konzerte, aber auch natürlich im Privaten, dass man halt sagt, das, was heutzutage vielleicht die Fotos sind oder die Videos, die man zu einem Geburtstag macht, da hat man dann vielleicht eine Drohne, die umherfliegt und alles aufzeichnet und man dann wirklich jederzeit sich wieder in diese Situation zurückversetzen kann. Also das halte ich tatsächlich schon für möglich, dass wir da vielleicht auch gar nicht in allzu langer Zeit solche Sachen auch als Produkte sehen werden.
Das ist, glaube ich, ja. Es ist ja ein bisschen auch so diese, sagen wir jetzt mal, KI im Hinblick auf Large Language Modelle. Ich sammle ganz viel Weltwissen aus Jahrhunderten und baue daraus ein entsprechendes neuronales Netz, wo ich ja schon so Funktionalitäten habe, wie dass man sich unterhalten kann, dass man Informationen über Zeitalter bekommt. Ich kann sicherlich auch ein Video generieren, zeig mich in einem Led Zeppelin-Konzert ganz 1900, ja. Weiß ich, 76 so. Oder so.
Und das finde ich tatsächlich auch eine interessante Möglichkeit. Wir haben natürlich jetzt mit diesen Modellen die Möglichkeit, zum Beispiel auch ein echtes Foto reinzuladen und daraus eine Videosequenz zu machen. Die stellt dann nicht notwendigerweise das dar, was passiert ist. Aber es gibt einem doch schon so das Gefühl, wow, ich kann jetzt wieder quasi diese Sachen irgendwie rekonstruieren einigermaßen. Wir haben das scherzhaft ja auch mal gemacht bei einigen deiner Präsentationen, Roman. Ich erinnere mich für so einen Schützenverein, wo wir so alte Fotos genommen haben und die dann quasi in Videos umgewandelt haben, einfach um den Leuten so ein Schmunzeln aufs Gesicht zu zaubern. Dafür ist es, glaube ich, ganz nett. Aber ich kann mir vorstellen, dass das vor allem für Dinge, die man wirklich dann auch festhalten will und dokumentieren will, nochmal deutlich interessanter wird in Zukunft. Was du erwähnt hast mit den Large Language Models, da gibt es einen interessanten Versuch. Die haben tatsächlich ein Modell trainiert, nur mit Daten bis zu einem gewissen Zeitpunkt, 1850 oder so, die Zahl habe ich jetzt nicht mehr genau im Kopf. Und das ist faszinierend, weil dann unterhältst du dich mit dem Wissen bis zu diesem Zeitpunkt nur. Das Modell spricht dann auch, so wie damals gesprochen wurde. Das kennt natürlich unsere neue modische Umgangssprache dann gar nicht, kann das gar nicht verstehen. Und wenn man dann fragt nach Dingen aus der heutigen Zeit, dann denkt es sich natürlich irgendwas aus, was es sich quasi aus dem bisherigen Wissen erklären kann, was das sein könnte. Und sowas finde ich tatsächlich auch faszinierend, weil das führt natürlich dazu, dass wir vielleicht Dinge dann tatsächlich doch lernen, besser zu verstehen, auch besser zu erklären aus der Vergangenheit. Wenn wir wirklich dieses Wissen antrainieren, natürlich, so ein Large Language Model ist immer noch ein technisches System, das ist kein Mensch, aber ich kann mir vorstellen, dass man auf diese Art und Weise doch wieder auch neue Erkenntnisse über die Vergangenheit gewinnen kann.
Da bin ich mir sogar ziemlich sicher, wenn wir die Datenbasis haben, die wir jetzt in der Gegenwart aufbauen könnten, jetzt bei allen kritischen Punkten, ob wir so viel Daten abspeichern oder nicht. Aber dann können wir eins sicherstellen, nämlich unserer zukünftigen Generation ermöglichen, die Vergangenheit zu reisen. Nämlich dorthin, wo wir viele Daten hatten. Also das, was du am Anfang gesagt hast, hätten wir so viele Daten aus der ägyptischen Zeit, dass wir sie nachbilden können und so, dann könnte man tatsächlich hingehen und zumindest als Beobachter sich das anschauen.
Als Beobachter, so wie im Gedankenexperiment. Du kannst natürlich nichts verändern. Das ist im Prinzip nur eine Nachbildung an der Stelle, aber eine Nachbildung, die vielleicht verdammt realistisch
ist. Jetzt sind wir hier im Museum. Ich meine, fürs Museum ist das hier der Killer-Case. Ne? Also wenn man hierher kommen kann und an diesen Zeitpunkten reisen, zurückreisen kann, wo man vielleicht Daten, das ist jetzt beim Computermuseum in Summe vielleicht sogar ein Ticken einfacher als jetzt im Althistorischen, Altgriechischen oder dergleichen. Aber das ist tatsächlich dann eine Frage der Datenquelle und das
Fokus. Also ich will jetzt nicht in die museumstheoretische Welt noch hier abdriften, aber ernsthaft, wir hatten vor einigen Jahren das als Gespräch auch mit unserem Vorstand. Sollen wir, ich sage jetzt mal, gut gemachte Panoramaaufnahmen, 3D-Rundgänge, sollen wir das auf unsere Homepage stellen oder nicht? Kommen die Leute dann noch? Ist es eher Werbung oder ist es eher, noch? Ich habe ja alles gesehen. Ne? Mhm. Und da haben wir lange drüber diskutiert. Ist jetzt ein paar Jahre her, aber es war genau dieser Punkt. Ne? Warum soll ich jetzt nach Paderborn fahren, hier mit einer verspäteten Bundesbahn? Ne? Dann komme ich ja irgendwie 3 Stunden zu spät an. Hetze dann im überfüllten Bus hier hin an die Fürstenallee und dann tut mir der Rücken weh und ich gehe durchs Museum und muss mir alles angucken, was ich doch eigentlich zu Hause virtuell sofort durchleben kann. Was sind eigentlich die Unterschiede? Ne? Ja. Und das ist viel Psychologie, aber da beschäftigen wir uns im Museum natürlich auch.
Ich glaube tatsächlich, also ich glaube schon, dass es immer noch einen Unterschied gibt. Also das merke ich auch selber, wenn wir jetzt immer mehr KI-generierte Inhalte haben, KI-generierte Medien auch. Am Ende ist das häufig auch eine Frage der Menschlichkeit. Man möchte vielleicht nicht nur im Museum, weil man da jetzt Objekte sieht, die man betrachten kann, sondern auch, man trifft andere Menschen. Was ich persönlich bei Museen eigentlich immer am wertvollsten finde, ist, wenn man eine Führung mit jemandem, der sich zu einem Thema auskennt, der einem was erzählen kann, der auf Fragen eingehen kann. Und gar nicht so sehr, weil das dann der Experte ist, der einem alles erzählen kann, sondern weil er oder sie dann einen ganz eigenen Blick auf die Dinge mitbringt. Und das finde ich tatsächlich im Museum grundsätzlich das Spannende. Was ich aber schon cool fände, wäre in einem Museum die Möglichkeit, dann tatsächlich verschiedene Zeitepochen nochmal wirklich zu erleben über so, ob das dann Augmented Virtual Reality ist oder wie wir das in Zukunft nennen werden. Das wird wahrscheinlich eine ganze Weile dann noch sehr technisch aufwendig sein, um das erlebbar zu machen. Und in so einem Museum könnte ich mir das tatsächlich sehr gut vorstellen.
Vielleicht ganz kurz, das haben wir mal versucht, ja. Also auch zu Anfang von virtueller Reality, bis wir gemerkt haben, gegen, ich sag jetzt einfach mal so, Renaissance-Computerspiele kommst du eh nicht an, ne? Anno irgendwas. Ja. Die sind, da haben wir auch gemerkt, vom Storytelling, von der Gamification. Es gab so immer wieder diese Versuche in Museen, weiß ich, die Renaissance-Kontor wieder auf, ja, wieder nachzubilden, dass man das erleben kann. Mhm. Bis wir gemerkt haben, es gibt professionelle Anbieter, die das echt gut hinkriegen. Ja. Da können wir nicht mehr in Konkurrenz treffen. Nee, das ist,
aber trotzdem spannender Gedanke. Ich will einmal noch mal kurz, weil ich halt auch aus dem letzten Podcast, bei dem du bei warst, über den Computer gesprochen hast, hast du ja so eine spannende Zahl mitgebracht, die ja, glaube ich, auch bei vielen Publikum hängen geblieben ist, nämlich mit den, was waren das, 25 Watt Energieverbrauch des Gehirns. Ich habe zum Gehirn auch ein paar Daten heute dabei, nämlich 86 Milliarden Neuronen und 180 Billionen Synapsen. Nur mal die Idee zu sagen, ein Gehirn zu digitalisieren, also davon sind wir allein faktisch, also noch meilenweit entfernt von diesem Rodney Brooks oder Ray Kurzweils dieser Welt, die sagen, jetzt ist das alles gar kein Thema mehr. Und auch technische Einspruch Ansätze.
Nochmal.
Und auch, warte mal, aber noch technische Einsätze, obwohl man es nachgewiesen hat. Zum Beispiel, es gibt in Tierversuchen, wo man schon das, wo man nachweisen konnte, aber das war irgendwie bei irgendeiner Maus, die irgendwie 40.000 Neuronen oder dergleichen hatte, also eine viel geringere Zahl. Und leider musste man auch das Gehirn halt aufschneiden. Also das überlebt man nicht in der Stelle. Also gibt es schon einige Hindernisse, wenngleich ich glaube, dass so das schon ein spannendes Thema in Zukunft sein wird. Also wird man weiter dran forschen.
Ja, es ist richtig, aber es gibt halt eben einen fundamentalen Unterschied zwischen dem Konzept, das wir als Digitalcomputer bezeichnen, da haben wir auch schon drüber gesprochen, und eben das Analoge. Und da geht es um den Faktor Zeit. Der Digitalcomputer hat immer diese reale, getaktete, diskrete Zeit, wo ich mir immer zu bestimmten Zeitpunkten irgendwas angucke, aber ein Gehirn funktioniert anders, weil es tatsächlich immer eine Gleichzeitigkeit gibt. Es gibt analoge Prozesse und es gibt ganz viel Zeit, Gleichzeitigkeit, die wir mit unseren Digitalcomputern eben überhaupt nicht in den Griff bekommen. Und deswegen finde ich, ist gerade die Simulation von Gehirnen mit digitalen Computeransätzen extrem schwierig,
glaube ich. Und mit Quantencomputern?
Das ist,
da sind wir noch zu leistungsschwach wahrscheinlich.
Aber da sind wir zum ersten Mal, dass wir so, wir haben ja auch beim letzten Mal darüber gesprochen, dass wir so Konzepte wie, was gewinne ich eigentlich, wenn ich sowas habe wie Superposition, Gleichzeitigkeit, Parallelität, was gewinne ich jetzt von so einem Computational Point of View, ne?
Ja.
Und da sind wir natürlich noch nicht so weit, dass man das wirklich absehen kann. Aber wir haben zum ersten Mal nach dem großen Zeitalter der Analogcomputer in den 50er, 60er, 70er Jahre, haben wir mal wieder eine Alternative zu unserer diskreten, geklockten Digitalkonzept, ne? Was in der Natur eigentlich nirgendwo so umgesetzt ist. Ne?
Ja, absolut. Jetzt schließt sich der Kreis, warum Zeitreise und mit Computertechnologie doch ganz viel am Ende des Tages doch wieder zu tun hat. Und deswegen das Ganze hier so sinnvoll ist. Bevor wir hier vielleicht noch so ein Fazit kommen und so nach so einer ganzen Folge uns nochmal überlegen, welche Zeit wir reisen wollen würden, nachdem wir hier diskutiert haben, finde ich nochmal, ist bei mir in der Recherche total hängen geblieben, was jetzt komplett aus dem Kontext hier ein bisschen gerissen ist. Und zwar, dass Zeit in Kulturen, also Menschen, sich ganz anders vorgestellt haben. Wir haben ja ein sehr lineares Bild von der Zeit. Es gibt einen Anfang, irgendwie ein Ende und da gibt es einen Weg hin. Ich habe im Buddhismus geguckt, das gibt es auch in ganz vielen anderen Kulturen, die eher so ein zirkuläres Modell haben, also immer der Erneuerung. Es läuft immer ein Zyklus durch, das waren absurde Jahreszahlen, also Milliarden von Jahren ein Zyklus. Also so lange ist der, weil das war wirklich, so lange war die Menschheit, der Planet nicht, aber die haben das in ihrer Denkweise da, was an manchen Stellen auch wirklich bewundernswert war. Und also im Buddhismus ist es ganz klar, man hat dieses zyklische Modell, was sich immer rundum erneuert, und Zeit ist nichts Lineares mit einem Anfang und einem Ende, sondern es wiederholt sich dann immer wieder, und man hat immer eine Phase Erneuerung. In dem buddhistischen Zeitalter sind wir praktisch ganz am Anfang eines solchen Zykluses. Also ganz, ganz am Anfang eines neuen Zykluses jetzt als Menschheit mit unseren paar tausend Jahren, die wir jetzt, 26.000, ich weiß nicht, Jahren, die wir als Menschheit haben, fand ich ganz spannend, mit diesen Gedanken Zeit umzugehen. Und ich fand es auch spannend, dass man sich überlegt hat, also was auf die Idee kamen die Leute halt vor tausenden von Jahren, sich das zu überlegen, wie kann man mit diesem Phänomen Zeit umgehen. Also offensichtlich bewegt uns das von der Geburt an, dass sich da irgendwas tut. Also fand ich jetzt sehr spannend.
Aber es ist ja auch genau das, was du von Geburt an als allererstes auch erlebst. Periodizität, ne? Tag, Nacht, von der Nahrungsaufnahme zur nächsten Nahrungsaufnahme. Ja. Das ist ja
genau, die Jahreszeiten. Also Jahreszeiten. Wir haben in der Welt einfach so viele zyklische Phänomene tatsächlich, an denen wir uns auch lange Zeit orientiert haben, als einzigen Mechanismus für die Zeit. Ne?
Und vielleicht ist es am Ende ja, wenn es sich doch herausstellt, dass das Universum auch nur eine große Periode hat, irgendwann ist es ausgedehnt, dann zieht es sich wieder zusammen, dass wir im Prinzip da auch sowas wie Jahreszeiten haben oder periodische Abläufe, das ist ja heute wirklich offener Diskussionsstand. Ja.
Definitiv. Wobei mir mein Gehirn es nicht schafft, die Ausdehnung des Universums, also wenn ich das mir nur anschaue, breitet sich schneller aus als Lichtgeschwindigkeit. Oder das sind ja verrückte Dinge, die sich einfach vorzustellen sind. Ja, aber was vielleicht hier so als Fazit, was nimmt ihr mit so aus dem Thema Zeitreise?
Jochen, vielleicht. Ja, also was ich ganz spannend fand in der Diskussion, also klar, wir haben uns ja auch ein bisschen so angeguckt, wo nehmen die Autoren, die über die reale Welt schreiben, wo nehmen die ihre Inspirationen her? Vielleicht mal aus den Elementarteilchen, aus der Physikwelt, aus der Quantenphysik, aus den großen Skalen. Das ist, glaube ich, auch völlig legitim, wo man tolle Geschichten erzählen kann. Was ich sehr spannend fand, war, wenn man das jetzt wirklich mal so auf diese Möglichkeiten Zeitreisen, wenn ich einfach Daten rekonstruiere, ne? Wenn ich wirklich in 100 Jahren wieder ins Jahr 2026 zurückreisen möchte, welche technischen Möglichkeiten habe ich? Das fand ich einen sehr interessanten Gedanken. Da ist schon irgendwas da, ne? Ich fand auch das mit dem Large-Language-Modell, das vielleicht nur bis zur Renaissance mit Textinformationen gefüttert wird.
Da muss man ein Gespräch führen über mal.
Finde ich jetzt auch ich glaube, wir werden nicht wirklich mit Raumschiffen durch die Zeit reisen, zumindest nicht so, wie wir uns das vorstellen, das klappt nicht. Aber dass man so Hybrid-Erlebnisse hat, ne, wo viel Digitalisierung augmentet, ich glaube, da haben wir wirklich noch viele Möglichkeiten, die spannend sind.
Ja, also eine Sache, die ich tatsächlich mir auch vorgenommen habe, die ich noch machen werde, ist, meine gesamten Daten, die ich so gesammelt habe über mein Leben, tatsächlich mal zu nehmen und zusammen mit so einem KI-Agenten zu sortieren und dass ich auch mal versuchen kann, das zu analysieren. Ich habe tatsächlich auch Chatverläufe gefunden, als ich noch in der Schule war, damals noch mit ICQ und so, sind noch erhalten geblieben, und das war allein schon wie eine Zeitreise, sich das durchzulesen, nochmal, was ich da für einen Quatsch geschrieben habe. Und gleichzeitig muss ich sagen, jetzt nach diesem Gespräch habe ich tatsächlich doch die Lust bekommen, in die Zukunft zu reisen. Zum einen, weil wir natürlich bei Auditam selber oft genug in die Zukunft gucken und mich das interessieren würde, wie sehr wir vielleicht daneben gelegen haben doch. Und so, also das, was du am Anfang gesagt hast, glaube ich, ist eine gute Einheit. 10 Jahre in die Zukunft, weil aktuell so viele Leute Dinge prophezeien, die sich radikal verändern werden. Das würde mich schon interessieren, ob das dann tatsächlich so ist. Ob wir in 10 Jahren wirklich nur noch überall autonome, selbstfahrende Autos haben, humanoide Roboter, keiner arbeitet mehr, weil die KI jetzt unsere Arbeit macht, wie einige das behaupten. Ne? Oder ob dann das doch tatsächlich der Unterschied gar nicht so groß ist, wie andere Leute dann annehmen. Da juckt es mir schon so ein bisschen in den Fingern.
Das kann ich nachvollziehen. Die Neugier ist natürlich immens groß zu dem, was kommt. Ich will jetzt nicht alles wiederholen. Du hattest auch viel gesagt. Das sind jetzt wirklich auch Dinge, die für mich auch nochmal klarer geworden sind aus der Diskussion. Aber ich finde vor allem spannend tatsächlich den Blick auf die Gegenwart. Also tatsächlich haben wir ja gerade so viele Möglichkeiten über die Gestaltung der Zukunft. Ne? Und man gestaltet immer die Zukunft mit. Und ich finde tatsächlich es auch spannend, nachzudenken, was sind Dinge, die wir aus der Vergangenheit eigentlich mitnehmen können, aber vor allem, was können wir heute gut beeinflussen. Das, ich finde es tatsächlich auch das Thema unseres Podcasts. Also wir machen ja natürlich dieses Thema Zukunftsreise, aber die machen wir ja eigentlich, weil wir wissen wollen, was müssen wir heute tun, um in eine wünschenswerte Zukunft zu kommen. Ne? Und das ist ja eine gewisse, ja auch eine gewisse Umgang mit Risiko. Ne? Man will sich bewusst überlegen, welche Zukunft möchte und welche möchte man nicht. Ich glaube, wir haben gerade so viele Stellhebel auf der Welt, ne? Technologisch. Wir können so viel gerade auch neu entdecken. Wir mit KI, mir fallen so 1000 Themen ein, auch mit dem Thema umzugehen. Und für mich ist nochmal klarer geworden, wie wichtig und wie konsequent wir eigentlich schon längst mit dem Thema Zeit umgehen. Und das eigentlich zum Teil oftmals unbewusst. Also mir war das überhaupt gar nicht so bewusst. Aber das finde ich mega spannend und das nehme ich heute auf alle Fälle mit. Und
ja, und ob wir uns überhaupt einigen können, in welcher Zukunft wir leben wollen. Also das als gesellschaftliche Herausforderung.
Absolut, absolut.
Da können wir vielleicht auch als Techniker, Wissenschaftler uns auch viel überlegen, ne? Und als Gesellschaft. Aber ob das dann auch wirklich Common Sense ist, das ist schon, muss man heute vielleicht mehr hinterfragen als vielleicht vor 20, 30 Jahren.
Wir haben natürlich heute wieder mal nur an der Oberfläche kratzen können, weil das Thema natürlich einfach unglaublich komplex ist und man so viele Facetten noch hätte ansprechen können. Eine Sache, die mir jetzt zuletzt eingefallen ist, ist der Umstand, es gibt ja Theorien, dass die Zeit, dass der Zeitverlauf gesetzt ist, dass wir gar keine Entscheidungsmacht haben, dass alles sozusagen schon vordefiniert ist. Und das ist mir jetzt gerade eingefallen, als wir darüber gesprochen haben, dass man natürlich versucht, die Zukunft zu gestalten. Schreibt uns gerne in die Kommentare, wie ihr über das Thema denkt, was wir vielleicht heute für einen Quatsch erzählt haben. Auch wir haben natürlich heute einen Experten mit dabei, deshalb war heute nicht ganz so viel heiße Luft mit dabei wie sonst. Aber kommentiert gerne fleißig, in welche Zeit würdet ihr gerne reisen, Vergangenheit, Zukunft, was interessiert euch da am meisten? Und gerne abonniert unseren Kanal, wenn ihr noch nicht abonniert seid. Viele unserer Zuhörer und Zuschauer sind tatsächlich noch nicht abonniert. Von daher drückt gerne einmal auf den Abo-Knopf. Lasst uns einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Und wir freuen uns, wenn es das nächste Mal wieder heißt, Out of Time.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.